Ich möchte euch ganz kurz eine Frage stellen, zum Nachdenken. Ganz kurz und knapp. Wie geht es euch in eurer Nachfolge des Herrn Jesus Christus? Also ich hoffe und wünsche es euch, dass es euch gut geht und dass ihr wirklich Gottes Segen erfahrt und wirklich im Leben, in der Glaubensnachfolge auch viel Freude habt. Aber es ist auch eine Tatsache, dass das Leben als Christ nicht immer einfach ist. Manchmal ist es sogar sehr schwierig und ja, gar nicht leicht. Nun, was machen wir, wenn wir Feindschaften gegenüberstehen müssen, Feindschaften dem Herrn gegenüber, uns selbst als seinen Nachfolgern gegenüber, wenn wir müde vielleicht geworden sind im Kampf gegen unsere eigene Sünde, gegen unser eigenes Versagen und wenn die Angebote um uns herum in der Welt eigentlich ziemlich attraktiv und verlockend sind. Nun, wenn wir uns in so einer Situation befinden, dann ist das, was wir am dringendsten brauchen, eine Ermutigung, die uns dabei hilft, klar zu sehen, uns im Glauben auszurichten, eine Ermutigung, die uns vielleicht auch korrigiert, ermahnt, zurechtweist, uns Orientierung gibt und uns vorwärts bringt, vorwärts weist. Ich möchte mit euch heute in einen Brief hineinschauen, der komplett zu diesem einen Zweck geschrieben worden ist. Ich rede vom 2. Timotheusbrief. Im 2. Timotheusbrief begegnen wir zwei Männern, dem älteren Apostel Paulus und dem jüngeren Diener Timotheus. Paulus befindet sich im Gefängnis in Rom und muss sich einer ganzen Reihe von Verhören entgegensehen und er bildet sich nichts ein. Er geht im Grunde genommen davon aus, dass er verurteilt und sogar hingerichtet wird. Das lesen Kapitel 4, Vers 6. Timotheus befindet sich in einer pastoralen Aufgabe in der großen Stadt Ephesus und sieht sich auch dort in seinem Dienst einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten gegenüber. Zum einen Widerstand von Seiten von Irrlehrern, dass sein Kampf gegen die Sünde, sein Kampf gegen Schwierigkeiten, vielleicht gegen seine eigenen charakterlichen Herausforderungen scheint ihm auch schwer geworden zu sein. Und Timotheus ist müde, er ist entmutigt geworden. Und er braucht es, dass er wieder ermutigt wird, ermahnt und ausgerichtet wird. Der Apostel Paulus, der weiß von seiner Situation, er weiß, wie es diesem jungen Mann geht, wie es seinem Freund, den er sein Kind nennt, wie es ihm geht. Und er möchte ihm in dieser besonderen, dieser herausfordernden Situation helfen. Und er schreibt ihm diesen 2. Timotheusbrief. Und es war die Absicht des Heiligen Geistes, dass nicht nur Timotheus diesen Brief bekommen hat, sondern auch wir. Auch wir dürfen unsere Bibel, den 2. Timotheusbrief, lesen und Gott will durch diesen Brief auch uns ermutigen, ermahnen und auch in unserem Glauben voranbringen. Ich möchte mit euch heute einige Verse aus dem 3. Kapitel betrachten und bevor wir das tun, möchte ich einmal das ganze 3. Kapitel im Zusammenhang lesen und dann können wir das besser auch verstehen. Auf dem Gottesdienst, den ihr bekommen habt, sind nur die Verse, die in der Predigt behandelt werden, abgedruckt. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, wollt ihr vielleicht auch dann die anderen Verse mitlesen. Also ich lese das ganze 3. Kapitel 1 bis Vers 17. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, wild, dem guten Feind, verräterisch, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben einen Schein von Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie und solche Menschen meide. Denn zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und leichtsinnige Frauen in ihren Bann ziehen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit verdorbener Gesinnung. Ihr Glaube ist wertlos. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann deutlich offenbar werden, wie es auch bei jenem der Fall war. Du aber bist mir gefolgt, in der Lehre, im Lebenswandel, meinen Zielen, meinem Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion und in Lystra. Was für Verfolgungen ertrug ich da, und aus allen hat mich der Herr errettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Indem sie selbst verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und gläubig fest angenommen hast. Da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wie ihr auf dem Predigtzettel ganz einfach sehen könnt, habe ich hier in der Mitte einen Teil rausgelassen. Ihr seht dort Auslassungszeichen. Warum habe ich das gemacht? Ist dort ein schwieriger Vers, den ich gerne überspringen möchte? Nein, das ist nicht der Fall. Es hat vielmehr mit dem Gedankengang des Apostels Paulus in diesem dritten Kapitel zu tun. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie dieser Gedankengang verläuft. Es ist wirklich bemerkenswert, wie Paulus hier in diesem dritten Kapitel vorgeht. Als erstes zeigt er in den ersten 9 Versen, dass Timotheus schlimme Zeiten entgegengehen wird, entgegensehen muss. Und dann gleich darauf, ab dem 10. Vers, zeigt er dem Timotheus die nötigen Hilfen auf, die er in diesen schlimmen Zeiten brauchen wird, um treu im Glauben zu sein, treu in der Nachfolge Jesu bleiben zu können. Dieser Abschnitt besteht insgesamt eigentlich aus 4 einzelnen Teilen. In den Versen 1 bis 5 beschreibt Paulus den Charakter der schlimmen Zeit. Dann in den Versen 6 bis 9 spricht er von der Verführung in der schlimmen Zeit. Dann in den Versen 10 bis 13 erinnert er an das Vorbild, welches Timotheus in Paulus hatte. Und in den Versen 14 bis 17 ermahnt er ihn, an den heiligen Schriften, das heißt an der Bibel, festzuhalten. Er tut im Grunde genommen Folgendes. Er zeigt uns zuerst auf, wovor wir uns in Acht nehmen müssen. Nämlich erstens vor dem bösen Einfluss in der Welt und zweitens vor der Verführung in der Welt. Und dann zeigt er uns, was uns gerade angesichts dieser zwei Gefahren jeweils eine Hilfe und ein Schutz ist. Erstens gute geistliche Vorbilder gegen den bösen Einfluss. Und zweitens das Wort Gottes gegen Verführung. Und wir werden sehen, dass im Grunde genommen das Wort Gottes weit mehr tut, als nur uns vor Verführung schützen. Aber das ist es, was wir auch primär gegen Verführung brauchen. Ich möchte in dieser Predigt heute nur auf diesen allerersten Aspekt, das heißt auf die erste Gefahr und die entsprechende Hilfe eingehen und deswegen diese Auslassungszeichen. Wir werden uns also heute mit dem ersten Teil beschäftigen, nämlich mit dem bösen Einfluss in der Welt und dann das betrachten, was Paulus gerade diesem einen Einfluss entgegenhält als eine nötige bzw. notwendige Hilfe. In Vers 1 lesen wir, wie Paulus beginnt, diesen gesamten Abschnitt mit dieser einen ganz klaren Aussage. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Paulus spricht hier von den letzten Tagen. Wie stand eigentlich Timotheus zu diesen letzten Tagen, auf die Paulus ihn aufmerksam machen wollte? Und für uns ist es auch nicht uninteressant, wie stehen wir eigentlich zu diesen letzten Tagen, von denen Paulus damals gesprochen hat. Nun, ich möchte euch zeigen, dass obwohl Paulus hier in der Zukunftsform spricht, er im Grunde genommen bereits Zeiten andeutet, auf Zeiten hinweist, die für Timotheus Gegenwart waren. Für ihn selbst, den Apostel, aber auch für Timotheus. Warum ist das so? Nun, erstens, Paulus beginnt hier in dem ersten Vers damit, dass er zwar in der Zukunftsform spricht, aber wenn wir dann den Text weitergehen, in Vers 5, spricht er bereits von der Gegenwart. Er sagt zum Timotheus, solche Menschen meide, das ist Gegenwart, das ist nicht Zukunft. Nicht erst irgendwann, dann meiden, sondern jetzt, Gegenwart. In Vers 6 spricht er, zu diesen Leuten, nämlich zu diesen Leuten der schlimmen Zeit, gehören bereits jetzt solche Menschen, die sich in die Häuser einschleichen. Es ist hier wieder von der Gegenwart die Rede. Das ist zum einen, was wir direkt hier im Text selbst sehen können, dass diese schlimmen Zeiten bereits für Paulus und für Timotheus Gegenwart waren. Aber es gibt viele Bibelstellen, die das ebenfalls ganz unmissverständlich deutlich machen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 17, da heißt es, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten geschah in den letzten Tagen. In Hebräer 1, 1 bis 2 lesen wir, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Das Kommen Jesu, das erste Kommen als Kind in Bethlehem, geschah in den letzten Tagen. Und in Johannes 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18 lesen wir, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und im Grunde genommen bringt es hier Johannes nochmal richtig auf die Spitze, denn er spricht nicht mehr von Tagen, sondern nur von Stunden. Das Neue Testament macht eigentlich unmissverständlich deutlich, dass die letzten Tage mit dem ersten Kommen des Sohnes Gottes angefangen haben und mit dem zweiten Kommen enden werden. Erst dann. Nun, warum spricht Paulus dann hier in der Zukunftsform? Warum sagt er, dass diese schlimmen Zeiten kommen werden? Was will er damit sagen? Nun, ich möchte drei Gründe anführen, warum Paulus hier sehr wahrscheinlich die Zukunftsform bewusst benutzt. Erstens, um damit Gewissheit auszudrücken. Er möchte damit deutlich machen, dass diese schlimmen Zeiten ganz sicher kommen werden. Diese Zukunftsform wird nämlich im Griechischen auch dafür verwendet, um eine Gewissheit, um eine sichere Sache zum Ausdruck zu bringen. Das geschieht zum Beispiel auch in Vers 12. Paulus sagt in Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Hier ist diese Zukunftsform in diesem Sinn gebraucht. Ganz sicher Verfolgung erleiden. Zweitens, ich glaube auch, dass Paulus damit andeuten möchte, dass diese Tage immer kommen werden. Das heißt, es ist nicht möglich zu sagen, die Zeiten waren schlimm, während die Apostel lebten. Die Zeiten waren schlimm, als er Timotheus diente. Aber das ist ja alles vorbei. Jetzt sind die Tage nicht mehr so schlimm. Zum Beispiel, jetzt gab es die konstantinische Wende. Jetzt ist christliche Religion fast Weltreligion, oder zumindest eine der größten Weltreligionen. Und so schlimm kann es ja nicht mehr sein. Ich sage, das ist nicht möglich zu behaupten. Diese Tage kommen und sie sind am Kommen und es hört nicht auf. Drittens, und das klingt beim zweiten schon an, diese Tage sind am Kommen in einer Art Entwicklung. Das heißt, sie kommen ähnlich, wie wir es am Morgen mit der Sonne beobachten können. Die Sonne kommt mit ihrer Wärme früh hervor und sie steigt dann im Verlauf des Morgens immer ihrem Zenit in der Mittagszeit entgegen, wo es dann mit der gesamten Hitze herabprallen wird. So ist es mit den schlimmen Zeiten. Sie sind am Kommen. Und sie sind am Kommen mit einer immer schlimmer werdenden Tendenz. Wie kann ich das sagen oder woraus entnehme ich das? Nun, in Vers 13 bekommen wir einen entsprechenden Hinweis. Paulus sagt hier in Vers 13, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Je länger, desto ärger. Die Zeiten werden nicht besser, im Gegenteil, sie werden schlimmer. Und aus diesem Grund, liebe Geschwister, ist es auch umso wichtiger für uns, dieses Wort heute zu hören. Denn seit Paulus diese Worte niedergeschrieben hat, sind fast 2000 Jahre vergangen. Das heißt, seit fast 2000 Jahren befinden sich diese Zeiten in ihrer Entwicklung. Und diese Zeiten, also wir müssen uns wirklich bedenken, dass wir von diesen Zeiten heute noch schärfer betroffen sind, als es der Timotheus war, der diesen Brief bekommen hat. Was ist eigentlich der Grund für diese schlimmen Zeiten, für diese schlimmen Tage? Warum sind sie denn schlimm? Paulus sagt in Vers 2, denn die Menschen werden sein. Im Grunde genommen, das, was die Menschen sind und was die Menschen tun, ist das, was die Tage schlimm und böse macht. Paulus gibt uns im Folgenden insgesamt 19 Beschreibungen der Menschen, welche den Charakter dieser Zeit prägen. Und bevor wir uns diese einzelnen Punkten auch kurz zuwenden, möchte ich doch auf ein Merkmal in dieser Liste hinweisen. Also diese Liste hat 19 einzelne Merkmale, aber eines sticht gravierend hervor. Eines hat hier eine starke Betonung, eine starke Position. Und zwar ist es das Wort Liebe, auf Griechisch Philia. Diesem einen Wort begegnen wir in diesen 19 Merkmalen insgesamt 5-mal. Und zwar 2-mal direkt am Anfang der Liste, in Vers 2. Ich habe euch auf dem Gottesdienstzettel diese Stellen kursiv abdrucken lassen. Ich muss mir kurz sicher gehen, dass sie wirklich kursiv sind. Sind sie. Also, da, wo die Beschreibung kursiv ist, haben wir im Griechischen dieses eine Wort Philio. Zweimal am Anfang, da heißt es, sie werden sich selbst lieben und sie werden das Geld lieben. Wortwörtlich im Griechischen, sie werden selbstliebend sein und geldliebend sein. Einmal beginnen wir diesen Worten in der Mitte, in Vers 3. Sie werden das Gute nicht lieben. Weshalb Luther hier auch übersetzt, sie werden dem Guten schlicht und einfach Feind sein. Und wir begegnen diesem Wort zweimal am Ende der Liste. Zweimal am Anfang, einmal in der Mitte, zweimal am Schluss. Also eine starke Betonung, auch was die Positionierung und die Häufigkeit angeht. Wir lesen zum Schluss, sie lieben das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Man kann das Ganze auch so zusammenfassen. Packen wir einfach mal den Anfang und das Ende hier kurz zusammen und dann prallen wir auf die Problematik richtig im Zentrum auf. Paulus sagt hier im Grunde genommen, sie werden sich selbst lieben mehr, als sie Gott lieben. Und fällt uns da was auf? Es ist im Grunde genommen die Umkehrung des höchsten Gebotes. So wie es der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 12 zum Beispiel gesagt hat, in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das bedeutet, dass diese letzten schlimmen Zeiten dominiert sein werden von einer abgeirrten, von einer irregeleiteten Liebe. Und das ist wirklich das zentrale Problem. Alle anderen Übel, alle anderen 14 Merkmale, denen wir dann sonst noch in dieser Liste begegnen, haben im Grunde genommen ihr zentrales Problem bereits hier, in einer irregeleiteten Liebe. Paulus sagt hier das, was Jesus ebenfalls bereits angedeutet hatte, und hier kommt Matthäus 24, Vers 12. Jesus sagte bereits, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und mit Gesetzlosigkeit sind hier die Anordnungen Gottes gemeint. Die Anordnungen Gottes werden verneint und nicht beachtet. Und deswegen wird was? Die Liebe in vielen erkalten. Das ist der Zustand in den letzten Tagen. Paulus sagt es und der Herr auch. Wenden wir uns jetzt einer kurzen Betrachtung dieser einzelnen Punkte zu. Was sind die Auswirkungen einer solchen irregeleiteten Liebe? Könnte man das auch so betrachten? Ich habe, damit man das Ganze etwas besser im Blick haben kann, diese Eigenschaften alle markiert oder besser gesagt gruppiert und durch senkrechte Striche auf dem Gottesdienstzettel auch gekennzeichnet. Also wir werden uns jetzt diese Merkmale in Gruppen kurz anschauen. Sie gehören sogar in Gruppen, wenn man sich den griechischen Text anschaut, kann man das auch schön erkennen. Und diese Gruppen habe ich versucht auch deutlich zu machen, einmal durch diesen senkrechten Strich auf dem Gottesdienstzettel. Eine Anmerkung noch davor. Warum sollten wir uns überhaupt diese Mühe jetzt machen, uns alle diese 19 Merkmale anzuschauen? Nun, erste Antwort ganz einfach. Paulus hat sich die Mühe gemacht, das aufzuschreiben. Ja, das sollten wir auch bedenken. Er hat es aufgeschrieben, es war ihm wichtig gewesen und schon alleine das sollte uns ein Signal sein, es ist nicht unwichtig für uns. Zweitens, und dieser Grund ist hoffentlich einleuchtender, Paulus hat diese Liste zusammengestellt mit einem bestimmten Zweck, mit einem bestimmten Ziel. Und zwar will er damit erreichen, dass wir uns vor diesem Einfluss, der von diesen schlimmen Tagen auskommt, schützen können. Und damit wir uns davor besser schützen können und uns davor eher in Acht nehmen, müssen wir es einfach kennen. Wir müssen die Dinge vor Augen haben, wir müssen uns dessen bewusst sein, damit wir uns überhaupt davor vorsehen können. Und deswegen ist es wichtig und nützlich für uns, einmal diese Punkte wenigstens kurz zumindest vor Augen zu haben. Kommen wir zur ersten Gruppe in Vers 2. Paulus sagt, die Menschen werden prahlerisch, hochmütig, Lästerer sein. Man kann es auch so ausdrücken. Sie prahlen mit sich selbst, verachten in ihrem Hochmut andere und verletzen dabei durch Lästerungen Gott und Menschen. In der zweiten Gruppe, weiter ab Vers 2, sie sind den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Alle diese vier Merkmale, die Paulus hier nennt, sind eigentlich schöpfungsgemäße Selbstverständlichkeiten und spielen sich im Größten eigentlich innerhalb der Familie ab. Das Wort lieblos am Ende hier in dieser Gruppe wird nicht mit Philia gebildet, was ich zum Anfang gesagt habe, sondern es beschreibt eine natürliche Zuneigung. Oder besser gesagt, diese Leute sind ohne diese natürliche Zuneigung, wie sie normalerweise zwischen Eltern und Kindern zu finden ist. Oder zwischen Ehepartnern. Also hier haben die Griechen ein spezielles Wort für diese Zuneigung innerhalb der Familie zwischen Eltern und zwischen Eheleuten und Kindern. Und das heißt, diese Leute haben diese natürliche Zuneigung in der Familie verloren. Oder sie haben sie schlicht und einfach nicht. Auch sollte ein Kind seinen Eltern, die es pflegt und umsorgt, eigentlich auch Gehorsam und Dankbarkeit entgegenbringen. Aber stattdessen, schreibt Paulus, werden die Kinder ungehorsam und undankbar sein. Paulus fügt dem Ganzen noch hinzu, dass sie in all dem unheilig sind und man kann es auch sagen, dass sie gottlos sind. Das Wort bedeutet ein und dasselbe. Wenden wir uns jetzt der dritten Gruppe zu, ab Vers 3. Sie sind unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, wild, dem guten Feind. Der Strich ist an dieser Stelle leider nicht ganz richtig gesetzt, die Gruppe endet bereits hier. Ist das Verhalten innerhalb der Familie schon problematisch, wie viel mehr erst anderen Menschen gegenüber? Paulus macht deutlich, dass sie nicht nur unversöhnlich sein werden, nein, sie bringen sogar durch Verleumdungen andere Menschen auseinander. Das ist noch ein ganzer Schritt weiter. Und dieses Wort ist es sogar wert, es einmal kurz näher betrachtet zu werden. Alle Worte in diesem Zusammenhang, angefangen von den Worten ungehorsam und undankbar in Vers 2 bis zu den Worten dem guten Feind in Vers 3, werden im Griechischen mit dem sogenannten Abrevativum gebildet. Was ist das? Das ist eine Silbe, die dem Wortstamm vorangestellt wird, um dieses Wort insgesamt zu verneinen. Dasselbe tun wir im Deutschen auch. Mit der Vorsilbe un machen wir aus freundlich unfreundlich. Und dieses Phänomen wird auch in den meisten übersetzten Worten eigentlich auch gut deutlich gemacht. Aber ein Wort in dieser Liste springt aus diesem Rahmen völlig raus. Und dieses eine Wort ist verleumderisch. Auf Griechisch heißt dieses Wort Diabolos. Und Paulus benutzt dieses Wort nicht nur hier als ein Adjektiv, sondern auch als ein Subjekt. Nämlich in Kapitel 2, Vers 26. Da schreibt er, und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, auf Griechisch Diabolos, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Dieses eine Wort zeigt wirklich auf, wessen Geisteskinder diese Menschen sind, die ein solches Verhalten an den Tag legen. Man könnte zu Recht übersetzen, dass ihr Verhalten teuflisch ist. Paulus fügt weiter seine Liste hinzu, dass sie sich nicht beherrschen können. Ja, sie sind sogar wild, grausam und gewalttätig, wie es in anderen Übersetzungen gesagt wird. Und bei all dem zeigt sich eben klar und deutlich, dass sie das Gute nicht lieben. Kommen wir zur vierten und letzten Gruppe. Sie sind verräterisch, leichtsinnig aufgeblasen. Um ihre selbstsüchtigen Ziele zu erreichen, schrecken Menschen nicht einmal vor Verrat zurück. Nein, sie sind sogar bereit, ihre Freunde dafür zu verraten. Und ein Beispiel, prominentes Beispiel haben wir in der Bibel, wie Judas Jesus verraten hat. Leichtsinnig bedeutet, dass sie beim Verfolgen ihrer Pläne bereit sind, unvernünftige Risiken einzugehen. Sie schrecken wahrlich vor keiner Tat zurück, sondern sie riskieren dabei sogar Kopf und Kragen. Es zeigt sich, dass ihr arroganter Charakter zeigt sich dermaßen, dass sie wie aufgeblasene Gockel herumlaufen. Das ist wirklich ein starkes Wort, was hier im Griechischen steht. Die sind wirklich aufgeblasen, sozusagen kurz vor dem Explodieren. Und hier im Vers 4 mündet die Liste dann wieder in dieses Fazit von Paulus hinein. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und hier ist wirklich nicht im Griechischen zum Ausdruck gebracht, sie lieben etwas Gott, aber mehr das Vergnügen, sondern es ist eigentlich eine Verneinung. Sie verlieben das Gott, sie lieben das Vergnügen, aber Gott lieben sie nicht. Es ist eine ausschließende grammatische Konstruktion. Paulus setzt hier in Vers 5 dieser ganzen Liste, der ganzen Beschreibung dieser letzten Tage noch sozusagen das i-Tüpfelchen auf. Er sagt hier in Vers 5, und bei all dem haben sie einen Schein von Frömmigkeit. Das ist doch kaum zu glauben, dass Menschen, die so ihr Leben gestalten, so ihr Leben führen, sich für fromm halten können. Genau das ist der Fall, das tun sie. Sie haben kein Problem damit, ihrem Lebensstil auch noch ein bisschen Frömmigkeit hinzuzufügen. Das lässt sich ja doch einfach integrieren. Ich erinnere mich noch ganz deutlich daran, wie mir eine meiner Schulkolleginnen einmal sagte, dass sie christlich angehaucht ist. Und wahrlich, viel mehr als ein Hauch, fürchte ich, war wirklich leider nicht vorhanden. Nun, wir sollten hier auch beachten, was Paulus sagt. Er sagt nicht, dass ihre Frömmigkeit kraftlos ist. Das sagt er nicht. Er sagt, sie verleugnen die Kraft der Frömmigkeit. Das ist etwas anderes. Mit anderen Worten, sie wollen die Kraft der Frömmigkeit eigentlich überhaupt nicht haben. Sie wollen diese Kraft, von der Paulus behauptet, dass sie ihr Leben total verändern könnte, nicht haben. Sie wollen keine Veränderung. Oder mit anderen Worten, sie wollen keine Buße, keine Umkehr von ihrem Lebenswandel. Wie soll Timotheus mit solchen Menschen umgehen? Paulus sagt es ihm in Vers 5, ganz kurz und knapp. Solche Menschen meide. Im griechischen Text steht dort ein Und. Ich habe dieses Und auch auf den Gottesdienstzettel schreiben lassen, weil dieses Und eine Verbindung schafft zwischen dem, was Paulus zuvor gesagt hat in Vers 1 und dann hier in Vers 5. Man kann die ganzen Abschnitt auch so zusammenfassen, wenn man nur diese zwei Verben einmal betrachtet. Er sagt dem Timotheus und somit auch uns, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben und so weiter und solche Menschen meide. Das ist im Grunde genommen die Kernaussage in dieser Passage. Das ist eine ganz konkrete Aufforderung, meide solche Menschen und zwar besonders, darum geht es, den Einfluss, den sie auf dich ausüben könnten. Wie kann oder wie soll das in einer bösen, korrupten Welt überhaupt funktionieren? Paulus gibt uns eine Antwort im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 9 bis 11. Ich möchte es euch kurz vorlesen. Da ist dieselbe Frage im Raum und es wurde ihm auch diese Frage gestellt, Paulus, wie ist das eigentlich in dieser Welt überhaupt möglich, diesen Auftrag von dir zu erfüllen? Und Paulus sagt es. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir hier begreifen, es geht nicht darum, dass wir in unserem evangelistischen Eifer nachlassen und aufhören sollen, dass wir diese Begegnung mit Menschen, die einen wirklich gottlosen Lebensstil pflegen, nicht suchen dürfen, nicht haben dürfen. Darum geht es nicht. Wir haben einen evangelistischen Auftrag und wir müssen die Begegnung mit den Menschen suchen und ihnen die frohe Botschaft, die Botschaft des Heils, der Vergebung und der Veränderung auch bringen. Aber es geht darum, dass wir uns davor in Acht nehmen, uns wirklich von Menschen beeinflussen und auch zum Teil manipulieren zu lassen, die keine Veränderung haben wollen, die keine Buße in ihrem Leben haben wollen, aber dennoch gleichzeitig so viel Einfluss auf unser Leben haben, dass sie uns mit beeinflussen, indem wir denken, wie wir uns benehmen und wie wir handeln. Nun kommen wir hier auf den Punkt. Was will uns Paulus in diesem ersten Abschnitt sagen? Ich habe schon einige Male wiederholt, Paulus will, dass wir uns von dem bösen Treiben in der Welt schlicht und einfach nicht anstecken lassen. Sondern er möchte uns wachrütteln, er möchte uns sensibel machen, wirklich die Augen und das Empfinden dafür öffnen und uns sagen, mein lieber Freund, mein lieber Timotheus, habe Acht auf den Einfluss, dem du dich tagtäglich aussetzt. Habe Acht auf diesen Einfluss. Lasse es nicht zu, dass dich die Bösen prägen. Nein, wende dich davon ab. Paulus möchte aber nicht nur sagen, von welchem Einfluss wir uns abwenden sollen. Nein, er will uns auch zeigen, welchem Einfluss wir uns zuwenden sollen. Und das tut er, indem er jetzt Timotheus an das Vorbild erinnert, welches er in Paulus in ihm hatte. Und das lesen wir in den Versen 10 bis 13. Bevor ich dazu komme, möchte ich euch kurz noch ein Beispiel sagen. Wir wissen sicherlich alle, was ein Vakuum ist. Ein Vakuum ist im Grunde genommen ein leerer Raum. Da ist gar nichts, absolut gar nichts. Kein Stoff, kein Material, nichts. Und einen solchen Raum kann es eigentlich nicht geben. Ein Vakuum füllt sich immer durch irgendetwas. Sei es Luft, sei es irgendetwas anderes. Jedes kleinste Fitzelchen Loch wird gefüllt. Man merkt das manchmal bei der Abstellkammer. Die wird auch immer wieder voll. Im Englischen wird der Staubsauger Vakuumreiniger genannt. Und zwar, weil der Staubsauger eine Art Vakuum bildet und durch dieses Vakuum ein Sog entsteht und man damit allerlei Dreck einsaugen kann. Das ist eine wunderbare Technik, funktioniert prima. Nun, um dieses Beispiel einmal aufzugreifen. Es ist ein wenig auch wie unser Einflusszustand. Auch unser Einflusszustand ist irgendwo ein Vakuum, das beständig durch irgendetwas gefüllt wird. Und hoffentlich ist das kein Dreck, sondern etwas, was uns in unserer Nachfolge Jesu Christi wirklich hilft, ermutigt und voranbringt. Zum Teil auch herausfordert und korrigiert. Und wir wollen uns deswegen auch kurz diese Liste hier anschauen, an die Paulus den Timotheus hier erinnert. Wie sieht ein solcher Einfluss aus, den wir suchen sollten, den wir brauchen, um ein gottesfürchtiges Leben führen zu können? Paulus verweist zuvor in den Versen 6 bis 9 auf Irrlehrer, die ihr Leben ganz nach diesem Muster, Verse 1 bis 5, gestalten und die daher auch völlig im Einklang mit dieser Welt leben. Und jetzt setzt er in Vers 10 einen Kontrast zu diesen Leuten. Er sagt, du aber, Timotheus, du bist anders. Warum ist Timotheus anders? Was hat dieses Anders in seinem Leben bewirkt? Was hat dazu geführt, dass er nicht zu diesen Leuten gehört und nicht nach diesem Muster lebt? Paulus fährt fort. Er sagt, du aber bist mir nachgefolgt. Den großen Unterschied in dem Leben dieses einen jungen Mannes hat ein Mensch bewirkt. Ein Mann, dem dieser junge Kerl einmal begegnet ist. Und das ist der Apostel Paulus gewesen. Und es ist offensichtlich so gewesen, dass der Apostel einen solchen starken Eindruck auf ihn gemacht hat, dass es Auswirkungen hatte für seine Lebensentscheidungen. Auswirkungen darauf hatte, wie er Paulus zugehört hatte und wofür er sich dann im Folgenden in seinem Leben entschieden hatte. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht sicher, hat Timotheus den Paulus schon bei der ersten Missionsreise gehört. Bereits bei der zweiten Missionsreise konnte Paulus Timotheus mitnehmen auf seine Reisen, auf die Missionsreise und für die Aufgaben. Nun, der Apostel Paulus hat hier beim Timotheus aber keineswegs nur seine Vergangenheit im Blick. Er möchte nicht in vergangenen Geschichten wühlen. Das ist nicht sein Ziel. Sondern hat im Besonderen die Zukunft, die kommenden Tage im Blick. Und deswegen erinnert er Timotheus jetzt an diese Punkte, an diese Vorbildspunkte, die er in Paulus hatte, um ihn für die Zukunft zu rüsten. Und so sollten auch wir gleich diese Liste einmal hören. Es ist das, was Paulus ihn hier vor die Augen rufen möchte, damit Timotheus sich daran erinnert und durch die Erinnerung an diese Punkte gestärkt ist, seinen Dienst und seinen Glaubenskampf fortzuführen. Der Apostel Paulus möchte ihm sagen, Timotheus, halte in dieser bevorstehenden Zeit dieses gute Vorbild im Gedächtnis, das du in mir hattest. Es wird dir helfen. Wozu? Dem bösen Einfluss zu widerstehen. Es wird dir Orientierung in deinem Glaubensleben und deinem Dienst geben. Und es wird dich schließlich zu einem guten Vorbild und einem Einfluss für andere machen. So, wie sieht nun dieses Vorbild aus, welches Timotheus hatte? Paulus gibt dem Timotheus im Folgenden insgesamt 8 Merkmale, in denen er ihm ein Vorbild gewesen ist. Und es ist sicherlich so gewesen, als Timotheus diese Liste vor Augen hatte, diesen Brief vor Augen hatte und diese 8 Merkmale gelesen hatte, dass er dann sich auch an konkrete Situationen erinnern konnte. Er hat viel Zeit mit dem Apostel verbracht, er hat gesehen, wie dieser Mann gelehrt und gelebt hatte und er liest dieses eine Merkmal und aha, genau, das ist der Apostel, das hat er getan, ich kann mich daran erinnern. Nun, wir können solche Erlebnisse aus unserer eigenen Erinnerung zumindest leider nicht hervorrufen, wie es der Timotheus konnte. Wir müssen auf andere Hilfsmittel zurückgreifen, aber wir haben solche Hilfsmittel. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe versucht, aus dem, was wir in dem Neuen Testament finden können, über den Apostel Paulus hinzuzufügen, um zu schauen, wie sich diese Merkmale wirklich im Leben von Paulus konkretisiert haben. Und ich möchte auch das kurz vorstellen. Kommen wir zu dem ersten Merkmal. Das erste, worauf Paulus ihn hinweist, ist die Lehre. Timotheus hat sorgfältig auf die Verkündigung des Apostels Paulus gehört. Dieses Wort, was Paulus hier benutzt, du bist mir gefolgt in der Lehre, dieses Folgen, beschreibt ein wirklich sorgfältiges Folgen. Ludwig legt euch das Lukas-Evangelium aus und Lukas benutzt das in seinen einleitenden Worten für das Evangelium. Er sagt, ich bin sorgfältig allen Dingen nachgegangen, die er dann über Jesus Christus auch übermitteln möchte. Das ist dasselbe Wort. Paulus sagt dem Timotheus, du bist sorgfältig mir und meiner Lehre, meinem Leben nachgegangen. Wahrscheinlich ist Timotheus wirklich auch durch die Lehre, durch die Verkündigung des Apostels zum Glauben gekommen. Er hat das Evangelium gehört, er hat verstanden, dass er ein Sünder ist, dass er Vergebung braucht, die allein in Jesus Christus ihm zuteil werden kann und dass es letztendlich die wichtigste Botschaft auf der Welt ist. Die Vergebung der Sünden angesichts der Gerechtigkeit Gottes. Und man könnte jetzt vielleicht meinen, dass das eines der leichtesten Punkte ist. Dem Evangelium zu folgen, der guten, der frohen Botschaft, das kann ja nicht schwer sein. Nun ja, vielleicht auf den ersten Blick. Wer möchte keine guten Nachrichten hören? Aber Paulus spricht über die gute Nachricht, die er zu sagen hat in 1. Korinther 1, Vers 13, dass es den Juden ein Ärgernis ist und den Griechen eine Torheit. Und das macht das Ganze nicht mehr so leicht zu folgen. Vor allem für den Timotheus nicht. Warum? Seine Mutter war eine Jüdin und sein Vater ein Grieche. Er passt in beide Kategorien. Und dennoch ist Timotheus der Lehre von Paulus treu gefolgt. Und ist es heute nicht immer noch so? Ist es nicht so, dass den gesetzlichen Religionen und Ähnlichdenkenden das Evangelium ein Ärgernis ist? Und dass dem freidenkerischen Menschen es eine Dummheit erscheint? Aber dennoch ist es wichtig, dass wir dem Evangelium der Lehre, die auch der Apostel Paulus gebracht hatte, treu folgen und nachgehen. Das zweite, was Paulus nennt, ist sein Lebenswandel. Paulus hat nicht nur ein Vorbild in dem, was er gelehrt hat, dargestellt, sondern auch in dem, wie er sein Leben führte. Die rechte Lehre sollte stets durch ein rechtes Leben unterstrichen werden und nicht durchgestrichen. Das griechische Wort agoge beschreibt hier die tägliche Lebensführung eines Menschen. Man könnte es auch gut mit Disziplin oder mit Gewöhnung übersetzen. Ein gutes Beispiel dafür sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 9. Ich möchte einmal die Verse 24 bis 27 vorlesen. Er sagt den Korinthern: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus Lebenswandel war beständig von einem geistlichen Kampf gekennzeichnet, in dem er höchste Disziplin zeigte. Das dritte Merkmal, das Paulus nennt, sind seine Lebensziele. Und ich möchte hier auf zwei Ziele des Apostels im Einzelnen hinweisen, nämlich das erste, die Rettung von Menschen. Wir lesen davon ebenfalls in 1. Korinther Kapitel 9, etwas weiter vorher, die Verse 19 bis 23. Er sagt: Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Das heißt, ich ordne mich darunter, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Paulus war nun bestrebt, dass Menschen gerettet werden. Und er war bereit, seine persönlichen Wünsche, ja sogar seine persönlichen Rechte dafür unterzuordnen und zu verneinen, um dieses eine Ziel hervorzubringen. Das zweite Ziel in seinem Leben und womöglich sogar das höhere Ziel ist die Verherrlichung Jesu Christi. Wir lesen davon in Philipper 1, die Verse 19 bis 21. Paulus beschreibt es hier so: Denn ich weiß, dass mir dies das heißt sein Gefängnis, seine Leiden, seine Verfolgungen, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus sagt, egal was kommt, ich bin mir absolut gewiss, ich habe gute Zuversicht darin, dass in allem Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Ob ich sterbe oder ob ich lebe. Aber das soll passieren. Das vierte Merkmal war sein Glaube. Paulus glaubte an einen großen und an einen großen Gott und er vertraute ihm. Selbst dann, als die Umstände sehr schwer für ihn wurden. Ich denke hierbei an eine Situation, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 18. Paulus befindet sich hier in Korinth und verkündigt dort das Evangelium. Und in dieser Situation bekommt er von Gott eine Vision in der Nacht. Und Gott sagt ihm hier, Kapitel 18, die Verse 9 bis 10. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wir lesen nur einmal von einer solchen Vision. Nur einmal von einer solchen Ermutigung. Warum diese Ermutigung? Warum hier an dieser Stelle? Warum jetzt? Wenn wir uns einmal den Kontext von Kapitel 18 anschauen, so werden wir merken, dass Paulus wirklich laufend Schwierigkeiten, Widerstand und Herausforderungen begegnen muss. Und im Grunde genommen reist er von Ort zu Ort, um am Leben bleiben zu können. Und in diesen, wirklich mitten in diesen Schwierigkeiten, mitten in diesen Herausforderungen, wahrscheinlich war Paulus auf dem Sprung, Korinth wieder zu verlassen, sagt Gott ihm, vertraue mir und bleibe hier. Und in diesem Vertrauen zeigt sich, dass Paulus wirklich einen starken Glauben hatte, dass Gott ihn auch wirklich bewahren wird und ihn in diesen Schwierigkeiten, inmitten von Widrigkeiten auch segnen wird. Er blieb in Korinth dann 1,5 Jahre und hat dort das Evangelium gelehrt, mitten in Schwierigkeiten. Dies ist wirklich ein starker Glaube an einen großen Gott. Das fünfte Merkmal, das Paulus nennt, ist Langmut. Was ist Langmut eigentlich? Nun, Langmut ist Geduld, aber es ist eine andere Geduld als die Geduld, die wir ein paar Worte weiter treffen. Denn da steht wieder auch als ein Merkmal, Paulus war geduldig. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Langmut und Geduld, die jetzt etwas später kommen wird? Nun, wie ich schon sagte, Langmut ist auch eine Form von Geduld, aber in unterschiedlichen Umständen. Langmut bezieht sich vielmehr auf eine Geduld Menschen gegenüber. Man ist langmütig mit anderen Menschen in Beziehungen. Da zeigt sich dann dieses eine Merkmal, diese eine Charakterstärke. Langmut anderen Menschen gegenüber. Das ist das griechische Wort Makrothymia, wer es gerne hören möchte. Wir sehen diese Geduld des Paulus, indem wenn wir seine Briefe einmal lesen. Zum Beispiel schreibt er einen Brief an die Gemeinden in Galatien, einen ziemlich heißen, heftigen Brief, und er klingt endgültig. Aber wenn wir dann die Missionsreisen weiterhin verfolgen, werden wir sehen, dass Paulus immer wieder die Gemeinden in Galatien aufgesucht und die Gläubigen dort stärken, ermutigen und belehren wollte. Ebenfalls, wenn wir die Situation in Korinth einmal beachten. Paulus hat in Korinth dann erstmal 1,5 Jahre dort geblieben, dort gedient. Er hat ihnen 4 Briefe geschrieben. Einen Brief nennt er den Tränenbrief. Also es war wirklich viel Herzeleid, die in diesem Dienst an diesen Gläubigen für Paulus verbunden war. Aber er ist diesen Gläubigen, diesen Menschen immer wieder langmütig gegenüber geblieben, immer mit viel, viel Geduld. Und so kommt man auch gleich zu dem nächsten Merkmal. Er spricht dann gleich als nächstes von seiner Liebe. Und ich denke, dass wir schon sehr viel von der Liebe des Paulus spüren und fühlen können, wenn wir seine Ziele betrachten. Wenn es Paulus so viel bedeutet, dass Menschen gerettet werden, und es ihm so viel bedeutet über sich selbst hinaus, dass Christus an seinem Leib, an seinem Leben verherrlicht wird, von welcher Liebe muss das getragen werden. Von welcher Liebe sind seine Ziele motiviert? Nämlich, dass Menschen gewonnen und nicht verloren werden und dass der Herr Jesus Christus verherrlicht wird. Aber wir bekommen auch einen guten Einblick in das Verständnis von Paulus Liebe anderen Menschen gegenüber, wenn wir es einmal im 1. Korintherbrief betrachten, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7. Er sagt hier, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das muss es für Timotheus gewesen sein, einem solchen Vorbild zusehen zu dürfen. Der Apostel Paulus war ein starkes Vorbild auch in der Liebe gewesen. Das siebte Merkmal ist die Geduld. Von der sprach ich kurz. Ich möchte auf dieses Merkmal nicht lange eingehen. Kurz und knapp, Geduld, so wie sie hier im Griechischen gebraucht wird, ist eine Geduld, die sich jetzt in Situationen, in Umständen zeigt. Ganz besonders in Leid und in Schwierigkeiten. Und wo Paulus hier geduldig getragen hat, das zeigt gleich das nächste Merkmal. Nämlich seine Verfolgungen und seine Leiden. Das ist das achte und letzte Merkmal. Paulus hat geduldig Verfolgungen und Leiden angenommen und ertragen. Und wir brauchen hier gar nicht lange nach einem Beispiel suchen. Paulus führt dieses Beispiel selber an. Er erinnert Timotheus an das, was ihm widerfahren ist in Antiochia, Ikonien und in Lystra. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass Paulus diese drei Städte nimmt, weil Timotheus in diesen Orten groß geworden ist. Zumindest soweit wir es aus der Apostelgeschichte entnehmen können. Paulus führt hier Begebenheiten an, die wir in der Apostelgeschichte 13 und 14 lesen können. Ich werde selbstverständlich diese Kapitel nicht lesen. Aber ich möchte kurz an diese drei Begebenheiten, diese drei Städte erinnern. In Antiochia wurde Paulus verfolgt und vertrieben. Er musste direkt weiterziehen. Er zog nach Ikonion, die nächste Stätte. Und dort hat man versucht, ihn umzubringen. Man hat versucht, ihn zu steinigen. Er ist dort mit dem Leben davongekommen, ist rechtzeitig geflüchtet und ist nach Lystra gekommen. Aber Lystra war keine Rettung gewesen, sondern dort hat man ihn dann letztendlich geschafft zu steinigen. Und die Leute von Lystra meinten sogar, die hätten es geschafft. Er sei tot, haben ihn vor die Stadt gezerrt und ihn dort liegen gelassen. Gott hat wirklich eine unglaubliche Gnade geschenkt und seinen Diener bewahrt, sodass Paulus am Leben geblieben ist. Paulus konnte wieder sich aufrappeln, aufstehen und es ist wirklich unglaublich, was Paulus macht. Also er ist hier wirklich so haarscharf mit dem Leben davongekommen. Und was macht dieser Mann? Er geht wieder zurück in die Stadt. Er geht wieder zurück in die Stadt, er sucht dort die Gläubigen auf, er stärkt sie im Glauben und er zieht weiter. Man möchte ja meinen, jetzt ist Schluss, das war's. Er wird jetzt die Missionsreise abbrechen und sich irgendwo in Sicherheit bringen. Aber nein, er gibt das Missionsvorhaben nicht auf. Er zieht weiter in den nächsten Ort auf die Gefahr hin, dass er dort umgebracht wird und nicht mehr aufstehen wird. Man muss es wirklich einmal sagen, der Paulus war ein wirklich erhabenes Vorbild, was das Ertragen von Verfolgung und Leiden anbelangt. Paulus beendet nun seine Betrachtung über das Vorbild, welches Timotheus in ihm hatte, indem er folgende Regel nennt. Kapitel 3, Vers 12. Und in der Tat, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Viele Christen, wie ich auch selber, stellen sich an dieser Stelle die Frage, gilt das wirklich alle? Gilt das so ausschließlich? Und wenn ja, warum müssen viele Christen keine Verfolgung leiden? Zumindest scheint es doch so. In der Regel wird uns dann folgende Antwort gegeben. Es ist nicht so, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, unbedingt verfolgt werden und Verfolgung leiden müssen. Aber alle haben zumindest mit Verfolgung zu rechnen und sie zu erwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob Paulus damit einverstanden wäre. Warum bin ich mir damit nicht sicher? Nun könnte es sein, dass wir diese Regel etwas besser verstehen, wenn wir sie etwas erweitern, ein wenig deutlicher machen. Hören wir einmal dem zu. Alle, die so gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, wie du es, Timotheus, an mir gesehen hast, werden verfolgt. Hier, wenn wir einmal uns die Frage stellen, was heißt es, gottesfürchtig zu leben? Und wenn wir hier einmal verstehen, dass uns Paulus im Grunde genommen mit diesen 8 Merkmalen eine perfekte Definition von einem gottesfürchtigen Lebenswandel gegeben hat, dann bekommen wir vielleicht einen besseren Sinn dafür, warum er sagt, dass ein solcher Lebensstil Verfolgung hervorrufen wird. Und vielleicht ist dies auch die Antwort, warum einige keine Verfolgung leiden. Weil der Lebensstil angepasst ist. Womöglich. Das Leben des Apostel Paulus, ich habe es schon genannt, ist im Grunde genommen eine anschauliche Definition, was es heißt, gottesfürchtig leben zu leben. Dieses griechische Wort, Eusebia, beschreibt nämlich eine Herzenshaltung, die wirklich in allem auf Gott hin ausgerichtet ist und stets das tun will, was Gott wohlgefällig ist. Eine Herzhaltung, die wirklich ganz auf Gott hin ausgerichtet ist und in allem stets das tun will, was ihm wohlgefällig ist. Paulus führte ein solches Leben. Die Regel der Verfolgung, die Paulus hier nennt, ist wirklich nicht einfach anzunehmen. Und es tun sich hier gleich zwei Nöte auf, denen Paulus auch gleicherweise begegnet. Nämlich zum einen gibt er Ermutigung und zum anderen spricht er auch eine ernste Warnung aus. Das sehen wir, wenn wir einmal kurz zurückblicken. In Vers 11 spricht Paulus eine Rettung aus, eine Rettung, die er persönlich erfahren hat. Er sagt in Vers 11, aus allen diesen Verfolgungen hat mich der Herr errettet. Nun, ob wir in den Verfolgungen, die wir womöglich auch erleiden und erfahren müssen, diese Art von Errettung erfahren werden, oder vielleicht die Errettung dadurch erfahren werden, dass wir unserem Retter persönlich begegnen dürfen im Himmel, ist gleich. Aber eins steht für den Christen fest. Er wird seinem Herrn Christus als Retter begegnen. So oder so. Paulus sagt es in Philipper 1, 21, wir haben schon gehört, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Dann bin ich bei ihm. Keiner kann ihn von der Rettung, die in Christus Jesus ist, je trennen. Auf keine Art und Weise. Nun, vielleicht wird sich nun der ein oder andere fragen, muss das denn wirklich so schlimm sein? Gibt es nicht vielleicht eine Alternative? Gibt es eine Art Mittelweg? Paulus nennt uns nur eine einzige Alternative. Er sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Erstens. Zweitens, böse Menschen aber und Betrüger werden immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Paulus sagt entweder A oder B. Mit anderen Worten, für Paulus gibt es entweder Verfolgung oder Verführung. Liebe Geschwister, lasst uns die Verführung und den bösen Einfluss der Welt mit großer Wachsamkeit meiden. Und Verfolgungen zwar nicht suchen, aber doch bereit sein, sie im Zugang des gottesfürchtigen Lebens doch auch anzunehmen und nicht mit aller Kraft ihnen aus dem Weg zu gehen. Ich möchte hier abschließen. Was haben wir heute alles gehört? Wir haben zum einen gehört, dass wir in schlimmen Zeiten leben. Und diese Zeiten werden nicht besser, im Gegenteil, sie werden schlimmer. Diese schlimmen Zeiten sind vor allem durch eine abgeirrte Liebe gekennzeichnet. Nämlich, dass die Menschen sich selbst lieben und das Geld. Das Gute lieben sie nicht. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wir haben auch gehört, dass wir in diesen schlimmen Zeiten behutsam darauf Acht haben müssen, welchen Einflüssen wir uns aussetzen. Wovon lassen wir uns prägen? Von der Welt, die uns mit ihrem schlechten Einfluss umgibt, oder von geistlichen Vorbildern, die uns in einem gottesfürchtigen Lebenswandel vorangegangen sind? Vor allem natürlich unser Herr Jesus Christus selbst, aber auch solche Vorbilder, wie es der Apostel Paulus gewesen ist. Ich habe davon gesprochen, dass es so etwas wie ein Einflussvakuum in unserem Leben nicht geben kann. Wir werden immer von irgendetwas in irgendeiner Form beeinflusst. Und daher brauchen wir es dringend, genauso wie der junge Timotheus, dass wir auf gottesfürchtige Vorbilder ausgerichtet werden. Wir brauchen gottesfürchtige Vorbilder, gottesfürchtige Menschen in unserem Umfeld, wie dieser Timotheus, damit auch wir selbst ein gottesfürchtiges Leben führen können. Und wie steht es da eigentlich um uns selbst? Welchen Einfluss verbreiten wir eigentlich? Sind wir wirklich Vorbilder an dem Ort, an den uns Gott hingestellt hat? Was für ein Vorbild bin ich für meine Gemeinde, für meine Brüder und Schwestern im Herrn? Was für ein Vorbild bin ich für die jüngere Generation, die womöglich nach mir im Dienst folgen wird? Und was für ein Vorbild bin ich für meine Familie, für meine Kinder, für meine Frau oder meinen Mann? Bin ich für sie eine Ermutigung, eine Ausrichtung im Glauben und in der Nachfolge? Oder ist mein Lebenswandel für sie vielleicht sogar eher ein Hindernis, eine Enttäuschung? Ich weiß, dass ich selbst noch wirklich viel dazulernen muss. Und ich bin deswegen wirklich sehr, sehr dankbar für die vielen Gelegenheiten und Möglichkeiten, die uns Gott schenkt, auch vorwärts zu kommen, dazu zu lernen. Ich bin dankbar für solche Bibelstellen wie hier im 2. Timotheus Kapitel 3, wo ich einmal Stopp machen muss und darüber nachdenken muss, welchem Einfluss ich mich eigentlich aussetze und welchen Einfluss ich selbst auf andere verbreite. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, um das, was wir heute hier gehört haben, auch wirklich praktisch umzusetzen? Das Wichtigste und Allererste, wir haben Gottes Wort. Hier im Wort Gottes begegnen wir dem einzig vollkommenen Vorbild, dem wir nachfolgen sollen, nämlich unserem Herrn Jesus Christus selbst, wenn wir die Evangelien lesen. Das ist eine tolle Sache, das Ludwig Lukas auslegt. Wir begegnen aber in unserer Bibel auch noch einem ganzen Heer weiterer Vorbilder. Hebräer 11 ist nur ein Beispiel davon. Zum Beispiel aber auch Philipper Kapitel 2. Das ganze Kapitel 2 im Philipperbrief ist zu diesem einen Zweck uns geschrieben worden, uns drei Vorbilder vor Augen zu halten. Jesus, Timotheus und Epaphroditus. Ihr könnt es zu Hause vielleicht einmal nachlesen. Es ist mir wirklich wichtig, liebe Geschwister, dass wir ein wenig anfangen, darüber nachzudenken, wie wir auch unsere Bibel lesen. Ich bin heute in einem Eiltempo durch das Leben von Paulus gegangen, um ein wenig das Vorbild aufzuzeigen, das er gewesen ist. Aber es ist sicherlich ein großer Gewinn, mal langsam sich das Leben und das Vorbild des Paulus Schritt für Schritt anzuschauen und dadurch wie der Timotheus zu lernen, auch diesem Vorbild nachzueifern und nachzukommen. Als Nächstes sollten wir dieses Anliegen auch mit in unsere Gebete mit hineinnehmen. Und zwar gleich in zweierlei Richtung, nämlich zum einen, dass wir Gott darum bitten, dass er uns gute Vorbilder schenkt, dass wir diese Vorbilder erkennen und dass wir auch wirklich auf sie aufmerksam werden und ihnen nachfolgen können. Aber zum anderen, dass Gott uns selbst zu solchen Vorbildern macht. Wir können nicht einfach nur meckern, wir haben keine Vorbilder, wenn wir selbst nicht danach bestrebt sind, welche zu sein und welche zu werden. Gott hat dann auch jeder Gemeinde Älteste vorgestellt, die der Gemeinde vorangehen sollen. Aber sie sollen auch der Gemeinde als Vorbilder dienen. Und deswegen ist es wichtig, dass wirklich man die Ältesten im Blick hat, für sie betet, das ist ganz wichtig, und dass man auch ihnen in dem guten Wandel nachkommt, ihnen nachahmt. Als Letztes gibt es auch die Möglichkeit, durch gute Literatur dazu zu lernen. Und hier das Naheliegendste sind natürlich Biografien. Dass man zum Beispiel sich eine gute Biografie vornimmt, das Leben von John Bunyan gibt es jetzt, glaube ich, für 10 Euro zu kaufen, im Drehelverlag, kann ich nur sehr empfehlen. Es sind Dinge, die einen wirklich beim Lesen herausfordern und helfen, über sich selbst und über das Glaubensleben nachzudenken. Wichtig ist aber, dass wir wirklich einmal begreifen, dass wir es brauchen. Dass wir es brauchen, Vorbilder vor Augen zu haben, denen wir nacheifern können, die uns in unserer vielleicht Bequemlichkeit herausfordern und die uns dann helfen, klarer zu sehen und besser unserem Herrn zu folgen. Gott möge uns in allen unseren Bemühungen segnen. Amen.